HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe zum Karfreitag. An diesem Tag gedenkt die Christenheit der Tatsache, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Er wurde aus dem Leben gerissen mit Gewalt. In der Bibel heißt es dazu, da riss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei. Risse im Leben sind tragisch für jeden von uns. Sie sind eine Herausforderung und stellen uns vor große Aufgaben. Doch wer sich ihnen stellt, kann gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und Risse, die gibt es auch in der Gesellschaft. Wir spüren es bei den Themen Krieg und Frieden, Klimakrise, Inflation. All das kann auseinanderreißen, kann polarisieren. Risse können Dingen aber auch neues Leben einhauchen. In Japan gibt es einen Trend, Risse in Keramik kunstvoll zu kitten, anstatt sie zu kaschieren. Das ist mein Thema an diesem Karfreitag. Vom Umgang mit Rissen und Krisen. Zu den vielen Facetten des Themas haben meine Kollegin Daniela Baumeister und ich Experten nach ihren Ansichten und Beobachtungen gefragt. Herzlich willkommen dazu. Am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben. Die Bibel erzählt diese Geschichte ohne Filter. Jesus leidet, schreit und stirbt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das soll er mit seinen letzten Atemzügen gerufen haben. Jesus wurde gewaltsam aus dem Leben gerissen, auch das Band zu Gott riss, denn er fühlte sich alleingelassen. Welche Botschaft geht von diesem Karfreitag aus? Darüber hat Daniela Baumeister mit Veit Dinkelacker gesprochen. Er ist Direktor im Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt.
Es ist ein mächtiges Bild. Der Vorhang im Tempel steht für die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Ein Mensch wird am Kreuz brutal umgebracht. Und das geht an Gott nicht spurlos vorbei. Diese Hinrichtung verletzt das Heiligtum, so spricht das Bild.
Geht's da um eine Trauerhandlung?
Bis heute ist es unter Jüdinnen und Juden Brauch, bei der Todesnachricht eines geliebten Menschen sich einen Riss in die Kleidung zu machen. Ja, das wäre ein treffendes Bild, dass der Vorhang als ein Kleid der Gegenwart Gottes zerreißt aus Trauer, ja.
War da auch das Band zwischen Jesus und Gott zerrissen in diesem Moment?
Das Evangelium sagt, Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Tod geht etwas kaputt, da wird etwas zerrissen. Gott ist das Leben und der Tod ist natürlich der Ort der Gottesferne. Christinnen und Christen wissen aber gleichzeitig, Gott lässt Jesus, lässt jede und jeden Einzelnen nicht allein im Tod.
Das heißt, der Riss lässt sich dann auch wieder kitten?
Der Karfreitag ist schon ein Tag, an dem man die Brutalität eines Todes erinnern kann und sich vergegenwärtigen kann in all ihrer auch Obszönität. Freilich bleibt dann noch die Hoffnung an diesem Feiertag, dass da eine heilende Kraft wirkt, die selbst im Tod ist.
Ist es dann auch ganz gut, sich am Karfreitag einfach mal daran zu erinnern?
Wir leben mit Gewalt. Das ist die Gegenwart von Menschen, seit es Menschen gibt. Wir leiden darunter und der Karfreitag setzt das in den Mittelpunkt. Und es darf uns nicht gleichgültig sein. Und deswegen ist es ein wichtiger Feiertag, wie ich meine, vielleicht sogar über jetzt den christlichen Glauben hinaus, einfach als eine Erinnerung daran, was Menschen antun können und dass das nicht im Sinne Gottes ist.
Und das ist hochaktuell und macht uns vielleicht dann auch etwas stärker oder gelassener heute?
In jedem Fall sollten wir uns fürs Leben einsetzen und an der Stelle, wo Menschen verletzen, Einspruch erheben und dabei durchaus auch auf Gottes Liebe verweisen.
Der Riss im Leben Jesu, das war Veit Dinkelacker, Direktor im Bibelhaus Erlebnismuseum Frankfurt. Risse können auch schön sein. In Japan wird eine uralte Reparaturkunst gerade neu entdeckt, Kintsugi. Damit lässt sich der Lieblingsteller aus Porzellan wieder kitten. Der Riss wird zu einem wichtigen Teil des Objekts, er ist Teil seiner Geschichte. Nicht Abfall, sondern Glücksfall. Katrin Erdmann aus Tokio weiß mehr dazu. Was ist dieses Kintsugi?
Kintsugi, das besteht aus zwei Wörtern, nämlich dem Wort Kin, das bedeutet Gold, und Tsugi, verbinden. Das ist eine traditionelle Technik, um gesprungene, zerbrochene Keramik wieder zu reparieren. Das ist schon ganz schön alt, das gibt schon 400 Jahre und wurde ursprünglich erfunden, damit man das teure Teegeschirr erhalten kann. Das Besondere an Kintsugi ist, der Sprung in der Tasse, der wird nicht versteckt, sondern stattdessen eben hervorgehoben, also zum Beispiel durch eine Goldecke. Und dadurch erhält diese Tasse dann einen neuen Wert und eine individuelle Schönheit.
Bruchstücke wieder kunstvoll, Kitten. Katrin Erdmann, warum finden Menschen das schön?
Kintsugi ist eine Art Gegentrend der Wegwerfgesellschaft. Also das ist natürlich sehr nachhaltig. Das gehört zur Wabi-Sabi-Ästhetik. Schön ist, was nicht perfekt ist. Wer gern bastelt und viel Zeit hat, der kann sogar einen Workshop besuchen oder sich ein Kintsugi-Kit kaufen und das alles selber machen. Aber ich warne davor, es ist ein teurer und ein recht aufwendiger Spaß. Und das gekittete Stück darf danach auch nicht in die Spülmaschine.
Die kunstvolle Veredelung der Risse, eine tiefsinnige, traditionelle japanische Kunst. Vorgestellt von Katrin Erdmann. Risse, darum geht es heute in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde zum Karfreitag. Das Gefühl, zerrissen zu sein, kennt auch der Theologe und Buchautor Pierre Stutz. Nach außen war er der kommunikative, strahlende Priester und innerlich war er todunglücklich und gefangen in der Angst vor Ablehnung. 17 Jahre war er Priester und verleugnete seine Homosexualität. Mit 49 Jahren dann legte er sein Amt nieder und bekannte sich dazu, schwul zu sein. Ausschlaggebend dafür war aber ein langer Leidensweg und ein seelischer Zusammenbruch, über den er mit Daniela Baumeister gesprochen hat.
Sie haben über 40 Bücher geschrieben, Sie haben viel Anerkennung bekommen und Sie selbst mochten sich nicht. Warum nicht?
Ja, ich mochte vieles von mir, meine kreative Seite, aber es war seit der Pubertät, als ich gemerkt habe, dass ich homosexuell bin. Und das war zu meiner Zeit damals, 1968, das war einfach Tabu. Das war eine Minderheit, die diskriminiert wurde. Und das hat mir das Leben halt unglaublich schwer gemacht. Und ich finde generell, im Leben geht es darum, dass wir Anerkennung brauchen von den anderen. Wir brauchen Resonanz, aber wir brauchen auch die Anerkennung von uns selbst, dass wir auch mit uns selbst befreundet sein können. Und das war für mich ein ganz langer Weg, um das in mein Leben zu integrieren.
Waren Sie denn als Kind und als Jugendlicher schon so zerrissen?
Ja, das kann ich schon sagen. Ich bin halt sehr ein einfühlsamer Mensch. Ich möchte das auch nicht missen. Ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn. Also ich konnte mich zum Beispiel in der Schule, wenn ich gute Noten hatte, dann konnte ich mich gar nicht so richtig freuen, wenn ich gemerkt habe, andere Schulkameradinnen, die haben doppelt so viel gelernt und wurden viel schlechter benotet. Und ich durfte dann eben mühsam auch lernen, Mitgefühl mit mir selbst zu haben und nicht nur mit den anderen.
Das ging am Anfang wahrscheinlich erstmal nicht. Wie haben Sie es denn dann gelernt?
Ja, ich habe es gelernt immer wieder durch einen großen Leidensdruck. Es ist einfach, ich hatte immer wieder eben äußerlich unglaublich erfolgreich, innerlich todunglücklich zerrissen. Und das hatte dann auch zu einem Burnout geführt, ein zweijähriges Burnout. Also das war wirklich eine harte Nummer, weil eben diese Seite, liebevoll auch mit mir umzugehen, nicht nur Verständnis und Geduld für andere zu haben, sondern auch für mich selber, das hat sehr lange gebraucht. Das war halt auch kein Thema in meiner Generation, Selbstfürsorge.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie 49 Jahre Krieg gegen sich selbst geführt haben?
Ja, das ist das, was mir eigentlich immer noch wehtut, dass ich so lange gebraucht habe. Es war halt immer eine unglaubliche Angst, im Abfalleimer zu landen.
Sie haben sich dann mit 49 Jahren zu Ihrer Homosexualität bekannt. Warum war das so schwer? Warum so spät?
Ich hatte immer wieder unglaublich viel Glück. Ich hatte tolle Teams. Und vielleicht kennen Sie das. Ich habe dann immer gesagt, morgen sage ich es. Morgen sage
ich es. Das kenne ich auch.
Oder ich warte. Ich muss den besten Moment finden. Aber diesen besten Moment, den gibt es eigentlich nicht. Sondern eben, und es war diese Angst, wirklich im Abfalleimer zu landen. Und meine ganz konkret, als ich mein Amt niedergelegt habe, eine Sekunde später war ich erwerbslos. Und ja, ich habe immer gedacht, doch, ich schaff's. weil ich sehr viel Erfolg hatte. Und zum Glück hat meine Seele sich nicht durch meinen Erfolg blenden lassen. Dafür bin ich ihr undenklich dankbar. Weil wir Menschen sind nicht dazu da, um in der Angst zu leben, sondern in der Liebe. Das ist unsere Lebensaufgabe.
Brüche im Leben können zu einem Durchbruch werden. Pierre Stütz, ein Song von Leonard Cohen ist sehr wichtig für Sie, nämlich Anthem. Und da singt er, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Also nur wo ein Riss ist, kann auch Licht durchläuten. Das wurde zu Ihrem Lebensmotto. Was hat dieser Song mit Ihrer Biografie zu tun?
Ja, das ist eben eine wunderbare andere Deutung, dass wir eben Risse, Brüche, Verunsicherung, Stillstand, Krisen, dass wir das eben nicht nur negativ deuten. Das müsste eigentlich für mich auch die Kernkompetenz im Christentum sein, dass wir eben am Schweren wachsen und reifen können und dass wir uns nicht verurteilen, weil wer wirklich im Leben steht und wer eben versucht, nicht nur mit sich selbst lieb zu sein, sondern auch mit anderen, der wird auch immer wieder scheitern. Und es geht darum, dem Scheitern eine andere Qualität zu geben. Wenn wir wirklich liebende Menschen sind, dann werden wir eben auch immer wieder die Zerbrechlichkeit des Lebens erfahren.
Was hat Ihnen noch geholfen, sich mit sich selbst zu versöhnen? Das ist ja dann doch ein langer Weg.
Ja, es war ein langer Weg. Also da war sicher auch eine ganz lange Psychotherapie. Ich hatte auch eine Atemtherapeutin, weil es ging eigentlich darum, eben so ganz klein anzufangen. Ich habe einfach nicht wirklich geatmet, nur bis im Brustbereich. Und das war ja dann auch der Grund meines Zusammenbruches. Und dann hat mir eben auch die spirituelle Tradition hat mir geholfen, weil bei all diesen weisen Frauen und Männern, eine Hildegard von Bingen, ein Meister Eckhart, da wird eben das immer thematisiert, dass das eben nicht das Ende ist, wenn irgendwas zusammenbricht, sondern dass das die Chance sein kann, damit etwas Neues entstehen kann.
Vieles kann man ja in Ihrem Buch dann lesen. Wie fühlt sich Ihr Leben jetzt an, nachdem Sie sich nicht mehr verbiegen müssen?
Ja, ich bin also seit diesem 5. Juli 2002, wo ich mein Coming Out hatte, seither bin ich einfach ein freier Mensch und dass ich seither mit einem wunderbaren Mann unterwegs sein kann, seit über 20 Jahren, dass wir verheiratet sind und dass wir das Schöne und das Schwere miteinander teilen. Ich bin einfach ein befreiter Mensch und ja, da bin ich fast immer den Tränen nahe und ich bin einfach so glücklich, dass ich noch lebe, weil es war lebensgefährlich, wie ich gegen mich gekämpft habe. Und darum ermutige ich alle Menschen, eben auch mit sich selbst befreundet zu sein.
Der Theologe und Buchautor Pierre Stütz im Gespräch. Seine Biografie hat den schönen Titel »Wie ich der wurde, den ich mag«. Es gibt auch in der Gesellschaft Krisen, die uns auseinanderreißen. Die Energiekrise, der Krieg, die Frage, wie wir Frieden schaffen, die Hetze gegen Minderheiten, das sind heiße Debatten, die uns beschäftigen, in der Politik, in den Medien und auch bis in den privaten Bereich hinein. Viele Menschen haben das Gefühl, unsere Gesellschaft polarisiert sich immer mehr, sie ist gespalten. Aber stimmt das auch oder täuscht der Eindruck? Eine Studie der TU Dresden, die im letzten Jahr dazu herauskam, belegt, die Rede von einer gesellschaftlichen Spaltung ist übertrieben. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland eher im Mittelfeld. Aber wieso haben wir dann den Eindruck, dass es so ganz anders ist? Darüber spreche ich mit Professor Hans Vorlinder. Was ist denn für Sie als Politologe ein Riss?
Ein Riss, der durch die Gesellschaft geht, wo sich zwei Lager oder mehrere Lager sortieren, einer zentralen Frage. Und sowas kann man immer wieder beobachten. Wir haben es hier in Dresden in der Auseinandersetzung beispielsweise mit Pegida erlebt, wo es Leute gab, die gingen zu Pegida, haben das Anliegen von Pegida mit verteidigt. Dabei ging es nicht nur alleine um Ausländerfragen oder Migrationsfragen, es ging auch um andere Fragen, West-Ost beispielsweise. Und da gab es die anderen, die sagten, nein, nein, das ist ein rassistisches, neonazistisches Unterfangen. Da hat sich die Gesellschaft in zwei Lager gespalten und das ist ein Riss.
Sie haben in Ihrer Studie herausgefunden, durch Deutschland jetzt insgesamt geht gar kein tiefer Riss. Wir liegen da im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eigentlich so im Mittelfeld. Das heißt, alles gut bei uns?
Nein, man wird genau unterscheiden müssen und das war auch das Ergebnis dieser Studie. Wir sprechen ja von affektiver Polarisierung, also eine Polarisierung, die sehr stark auf Emotionen, auch auf Leidenschaften, auf Ablehnung anderer Gruppierungen, die andere Meinungen haben, beruht. Und affektive Polarisierung ist themenbezogen. Das heißt, wir haben schon eine starke Polarisierung, beispielsweise beim Thema Migration, beispielsweise beim Thema Klimawandel, auch gerade zwischen West und Ost in der Frage der Unterstützung der Ukraine. Aber gleichzeitig haben wir auch gefragt, die Bürgerinnen und Bürger, wie stark glauben Sie, dass Deutschland gespalten ist? Und da war das Ergebnis eigentlich nicht so sehr, weil in der Mitte eigentlich weder ein Spaltungsgefühl vorhanden war, noch die affektive Polarisierung stark ausgeprägt war.
Das heißt, wir haben im Grunde ein bisschen ein verzerrtes Bild über die Spaltung in der Gesellschaft. Woher kommt das? Wie kommt das, dass das so ist?
Das kommt daher, weil wir darüber reden und das setzt sich dann fest. Das ist eine Frage des öffentlichen Diskurses und wir sehen ja auch, dass gerade Fragen Migration oder Klimawandel sehr stark aufgeladen sind. Das sind auch Empörungsrituale, die sich da anlagern. Und dann diskutieren wir eben, lassen wir noch mehr Flüchtlinge ins Land oder es reicht und wir müssen jetzt die Grenzen schließen. Das sind so ganz stark auch emotional besetzte Diskurse und das führt dann dazu, dass wir diesen Eindruck haben und das setzt sich eben manchmal auch in privaten, in persönlichen Diskussionen fort, auch unter Freunden, wo es ganz scharfe Auseinandersetzungen gibt. Und das erzeugt dann das Gefühl, oh, wir sind alle gespalten, gerade über solche Fragen. Aber in der Sache selbst liegen wir manchmal gar nicht so weit auseinander, wie auch andere Studien zeigen.
Woher kommt denn diese affektive Aufladung des ganzen Diskurses?
Das sind diejenigen, die die scharfe Rhetorik pflegen. Also das ist vor allen Dingen auch, das muss man sagen, in manchen Hinsichten die Medienindustrie, vor allen Dingen aber die sozialen Medien, wo solche sehr aufgeheizten Diskussionen stattfinden, zum Teil ja auch in Blasen, wie wir es nennen, wo eben diejenigen, die einer Meinung sind, sich sehr stark zusammenschließen und hermetisch auch abschließen gegenüber anderen Meinungen und dann andere sehr stark auch beschimpfen und zwar auf die Person bezogen, nicht auf das Argument. Und dann haben wir natürlich auch auf den Straßen große Demonstrationen in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wo sich zum Teil auch Gegner gegenüberstehen, die andere Auffassung haben, aber sich eben laut auseinandersetzen und die anderen eben mit Hetze oder Hass überziehen. Und dann haben wir natürlich, das muss man auch sehen, natürlich gerade im rechten Spektrum populistische Empörungsunternehmer, die nutzen das, um damit eben Menschen für sich zu gewinnen und zu mobilisieren. Und da ist gerade die Migrationsfrage ein Reizthema.
Hans Vorländer, Professor für Politologie an der TU Dresden, über die Risse in unserer Gesellschaft. Im persönlichen Leben kommt uns das Thema Risse ja besonders nah, wenn wir uns mit Freunden entzweien. Und damit kommen wir zu unserem letzten Gespräch in dieser Karfreitagsausgabe von Himmel und Erde. Gute Freunde begleiten uns manchmal ein ganzes Leben. Sie machen uns selbstbewusster, glücklicher. Sie halten uns sogar gesund, solche Freundschaften. Wenn sich die Lebenswelt ändert, die eigene oder die des Freundes oder der Freundin, dann gerät aber die Freundschaft manchmal ins Wanken, bekommt kleine oder große Risse. Das ist das Thema im Gespräch mit dem Berliner Psychologen und Therapeuten Dr. Wolfgang Krüger. Wir haben ihn gefragt, welche Risse in einer Freundschaft lassen sich kitten und welche nicht.
Es lassen sich vor allem die Risse kitten, wenn es sich um die Alltagsfreundschaften handelt, weil diese Freunde sind etwas weiter innerlich von uns entfernt, da sind wir großzügiger. Schwierig ist es bei den Herzensfreundschaften. Das sind die Freundschaften, die uns wirklich nahestehen, wo wir uns absolut auf den anderen verlassen können und da haben wir hohe Ansprüche. Und da können wir die Risse vor allem kitten, wenn wir mal schlecht gelaunt waren, wenn beide großen Stress hatten, wenn man dann aneinander geraten ist. Da kann man sich entschuldigen, wieder aufeinander zugehen. Schwierig ist es, wenn das Vertrauen beschädigt ist. Zwei Beispiele. Wenn man einer Kollegin, einem Kollegen erzählt, also da ist man auf jemand anders richtig, wie man in Berlin sagen würde, scharf, also da würde man gerne eine Nacht verbringen und plötzlich weiß es die halbe Abteilung. Das können Sie vergessen, diese Freundschaft ist lebenslänglich
vorbei. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Oder aber Sie stellen plötzlich fest, die beste Freundin schläft mit meinem Mann. Das können Sie vergessen, ja. Also überall da, wo ich dem anderen nicht mehr vertraue, das lässt sich eigentlich kaum noch im Leben reparieren. Das ist meistens lebenslänglich.
Vertrauen und Verlässlichkeit ist also die Basis für eine gute Freundschaft, egal ob es jetzt eine Herzensfreundschaft oder eine Alltagsbeziehung ist?
Das ist die eigentliche Basis, richtig. Weil die Freundschaften sind ja normalerweise nicht so leidenschaftlich und nicht so aufregend wie eine Liebesbeziehung, wo ich viel Zeit verbringe. Da habe ich Erotik, da habe ich Sex. Das, was ich von einer Freundschaft erwarte, ist vor allem Zuverlässigkeit. Es gibt das alte deutsche Volkslied, wahre Freundschaft soll nicht wanken. Die Freundschaft, das soll der ruhige Fels sein im Strudel des Lebens. Also wo ich absolut, wenn alles schief geht, darauf kann ich mich verlassen. Und wenn das verletzt wird, das ist eigentlich das Aus der Freundschaft.
Es gibt ja auch die kleinen Risse in einer Freundschaft. Der eine kommt immer zu spät oder meldet sich zu selten. Was kann man denn dann tun, dass die Risse nicht größer werden? Einfach drüber reden?
Na, das eine ist drüber reden. Dazu brauche ich aber eine diplomatische Streitkultur, dass ich möglichst dem anderen sage, du bist toll und großartig, aber immer wenn du zu spät kommst, dann reg ich mich auf. Wie können wir das lösen? Da kann der andere dann gut darauf eingehen. Und ich muss vor allem bedenken, die Risse entstehen meistens nicht durch etwas, was passiert, also durch großes Fehlverhalten, sondern schlicht und ergreifend durch eine Vernachlässigung der Freundschaften. Dass die Freundschaft langsam so auseinanderleppert, sie verwässert quasi. Freundschaften leben vom Interesse. Und vor allem, dass ich dem anderen versuche auch zu helfen, ihm nahe zu sein. Und deshalb kann man sehr leicht probieren, dass man die Freunde einmal fragt, was ist euch im Leben wirklich wichtig? Was sind Herzenswünsche? Seid ihr glücklich? Was kann ich tun, damit ihr noch glücklicher werdet? Also dieses Interesse und dann wirklich Nähe herstellen, das hilft, dass diese Risse erst gar nicht entstehen können.
Und wenn es gar nicht mehr geht, aktiv die Freundschaft beenden oder einfach auslaufen lassen?
Also bei den Alltagsfreundschaften ist es völlig einfach, weil die laufen normalerweise leise auseinander. Da muss ich im Grunde gar nichts mehr tun. Das ist ja der Vorteil von Freundschaften. Freundschaften haben so einen kleinen eingebauten Abstand. Und wenn ich dann nichts mehr tue, dann ist das wie eine Pflanze, die man nicht mehr gießt. Dann ist diese Freundschaft auseinander. Und wir müssen wissen, innerhalb von 7 Jahren scheitern bei uns allen 50% der Freundschaften. Das ist völlig normal. Die sind wie riesige Durchgangsbahnhöfe. Da kommen viele Leute, da gehen viele Leute, das ist normal. Schwierig ist es nur bei den Herzensfreundschaften, weil da haben wir viel Nähe verinnerlicht, viele Gespräche gehabt und die sitzen richtig in unserem Herzen drin. Und von denen muss ich mich normalerweise verabschieden. Und wenn ich da mal gekränkt bin, das ist wie die 9. von Beethoven. Also da muss ich den anderen sagen, lieber Egon, jetzt ist im Grunde Schluss und ich will nicht mehr und ich mag nicht mehr. Und den muss ich dann allmählich aus dem Leben quasi rauswerfen. Was aber schwierig ist, das ist bei den Herzensfreundschaften, die dauern ja normalerweise lange, sehr intensiv. Das zu beenden ist so schwierig eigentlich wie eine Partnerschaft. Und da muss ich davon ausgehen, dass ich immer noch lange dann an den anderen denken werde.
Also pflegen oder auch mal aufgeben, regelmäßig investieren oder Rituale pflegen, Briefe schreiben und vor allem miteinander sprechen. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann eben einfach auch ein bisschen mitleiden.
Man muss 2 Dinge sagen. Zum einen, die wichtigste Freundschaft, die wir haben, ist die zu uns selbst. Das müssen wir erstmal pflegen, dass wir einen Kontakt haben zu uns selber, zu unseren Hoffnungen, Ängsten, Wünschen. Das ist der Resonanzboden, mit dem ich dann auf andere zugehe. Und dann muss ich im Leben auch sehr kreativ sein. Das eigentliche Problem ist, die Freundschaft ist immer die kleine Schwester der Liebe. Und wir sind in Liebesbeziehungen viel kreativer, dass wir mit roten Rosen, Liebesbriefe, mit Geigen am Strand und tralala. Und das haben wir in den Freundschaften oft viel weniger. Und ich empfehle in einem Freundschaftsbuch immer, dass man sich wirklich mal hinsetzt und sich überlegt, was kann ich tun? Ich schreibe zum Beispiel allen Freunden, wichtigen Freunden einmal im Jahr einen Freundschaftsbrief, wo ich reflektiere, wie war die Freundschaft im letzten Jahr, was kann man tun? Oder ich mache große Einladungen, wir singen dann zusammen. Also wir müssen uns um die Freundschaften kreativ kümmern, damit sie wirklich gut sind.
Wolfgang Krüger, Psychotherapeut in Berlin, über die Freundschaft und wie man damit umgehen kann, wenn es da Risse gibt. Das waren in der Karfreitagsausgabe von Himmel und Erde ein paar lebenskundliche Gespräche rund um die Risse im Leben. Danke dafür an Daniela Baumeister. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Feiertag und dann frohe Ostern.